weil wir uns noch nie besonders um das Kirchenjahr gekümmert haben. Dafür sind wir gerade mitten in einer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Heute ist Teil Nummer 6. Und mir ist das Freitag beim Predigen so aufgefallen, dass ja eigentlich ich mich in einer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis befinde und ihr nur die Mitläufer seid, das so quasi erzwungenermaßen auch über sich ergehen lassen, weil ihr gar keine andere Möglichkeit habt. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem auch etwas bringt und habe mich auch in dem Sinne jetzt sehr über die Geschichte gerade von Sandra gefreut, dass es wohl tatsächlich auch Menschen gibt, die das berührt. Ziel des Ganzen ist eigentlich mal darüber zu reden, was uns als Christen eigentlich eint. Und man kann ja den ganzen Tag eigentlich damit verbringen, sich damit beschäftigen, was uns unterscheidet von den Baptisten, die es hier auch gibt, und von den FEGs und von den Landeskirchen und von den Katholiken. Und manche machen eine richtige Lebensaufgabe daraus. Da braucht man bloß mal im Internet zu forschen. Es gibt so viele Webseiten, die sich mit den ganzen Unterschieden beschäftigen und sich gegenseitig Ketzerei vorwerfen und auch teilweise sehr ausfallend im Tonfall werden, wenn es dann um irgendwelche kleinen dogmatischen Unterschiede gibt. Und demgegenüber war es mir eigentlich wichtig, mal zu zeigen, was uns eigentlich alles verbindet und was so dieser Grundtenor ist, auf den die christlichen Kirchen sich berufen. Und das apostolische Glaubensbekenntnis ist ja seit Jahrhunderten eigentlich so das, wo jede Kirche sagt, okay, das glauben wir auch. Das ist auch unsere Grundlage. Und wenn es auch sehr viel gibt, was uns von anderen unterscheidet, so ist es doch immerhin das alles, was uns auch mit den anderen verbindet. Und wir gehen das gerade so Stück für Stück durch. Und falls irgendjemand zum ersten Mal hier ist, du brauchst nicht darüber zu verzweifeln, dass du nicht alle Predigtteile mitgekriegt hast, sondern es ist auch möglich, auf unserer Webseite unter www.jesusfreaksremscheid.de die anderen Predigten nachzuhören. Und wenn du auch das nicht machen willst, ist das auch nicht schlimm, denn es baut nicht aufeinander auf, sondern es sind immer so Einzelauslegungen einzelner Passagen. Und es sollte auch möglich sein, diese Predigt heute zu verstehen, ohne die anderen mitbekommen zu haben. Ich lese nochmal alles vor, wo wir jetzt sind, und ende dann mit dem heutigen Satz. Vielleicht könnt ihr es sogar auswendig, also ihr könnt dann auch gerne mal mitsprechen und mitbekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und dann der Vers für heute. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ach, ich muss mal eben meinen Notenständer hier irgendwo hinstellen. Man kann ihn nämlich nicht mehr höher machen. Und ich kann ihn nicht mehr lesen, was da drauf steht. Ja, sehr viel besser. Ja, letztes Mal ging es um ziemlich viel, nämlich um die ganzen Aussagen jetzt bis hin zum Heiligen Geist. Und ich habe da schon angekündigt, dass jetzt nicht alles irgendwie so schweinsgaloppsmäßig sein wird, sondern dass es auch so Teile geben wird, wo man sich mehr mit auseinandersetzen muss. Und deswegen ist heute nur, ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich fand zunächst einmal seltsam, dass so ein großes Thema mit einem einzigen Satz abgehandelt wird. Ich denke, da hätte man wesentlich mehr zu sagen können. Das Neue Testament ist voll vom Heiligen Geist. In den Evangelien ist viel die Rede davon, nachher in den Briefen ist viel die Rede davon. Und es gibt sicherlich mehr über den Heiligen Geist zu sagen, als so diesen einen Satz, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich habe da mal so über meine eigenen Predigten nachgedacht und über Themen, die es so in den letzten Jahren gegeben hat, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell auch bei Jesus Freaks und was für Seminare gehalten worden sind. Und da ist mir einiges aufgefallen, so zum Thema Heiligen Geist. Es gibt so viele Bücher darüber mittlerweile. Es gibt so viele Seminare, die über den Heiligen Geist handeln. So viele Veranstaltungen, wo es darum ging, Gott zu spüren und wo es dann auch wieder um den Heiligen Geist ging. Also mir würde mehr dazu einfallen als dieser eine kleine Satz. Ich glaube an den Heiligen Geist. Deswegen habe ich mich auch sehr diszipliniert, jetzt nicht noch eine Unterpredigtreihe zu halten. Also nach dem Motto Apostolisches Glaubensbekenntnis Teil 6, Teil 1 der Predigtreihe über den Heiligen Geist, die dann auch nochmal 25 Teile hat, Das wäre mir so ein bisschen ausufernd vorgekommen. Deswegen einfach nur diese eine einzige Predigt mit drei Hauptpunkten über den Heiligen Geist. Also es geht darum, wie er gekommen ist und als was man ihn später in der Kirchengeschichte bis heute dann geschätzt hat. Und jeder dieser Punkte irgendwie verdient noch einiges mehr, darauf einzugehen, aber das klappt einfach wegen der Kürze der Zeit nicht. Zunächst mal eine kleine Erklärung, warum bloß dieser eine kleine Punkt, ich glaube an den Heiligen Geist. Das hat sicherlich etwas mit der Geschichte zu tun, dass es lange Zeit umstritten war im frühen Christentum, was man jetzt vom Heiligen Geist eigentlich zu halten hat. Und einige haben gesagt, ja, der ist sicherlich auch Gott irgendwie. Andere haben gesagt, so ja, der ist hundertprozentig irgendwie auch Teil dieser Dreieinigkeit Gottes, über die man auch gerade gestritten hat. Einige andere haben gesagt, so nein, der hat gar nichts mit Gott zu tun, sondern das ist irgend so eine besondere Kraft, die Jesus gehabt hat. Und einen habe ich sogar mal gelesen, das ist allerdings eine etwas neuere Auslegung, der hat gesagt, der Heilige Geist ist der Teamgeist, der zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Und das fand ich so absurd, dass ich euch das auch gerne nicht vorenthalten wollte, weil es ist, glaube ich, mindestens die lustigste Auslegung, die ich da jemals gehört habe. Aber es hat jedenfalls gedauert, nämlich bis in das Jahr des Herrn 381, dass dann auf dem Konzil von Konstantinopel die Kirche beschlossen hat, okay, der Heilige Geist gehört dazu, es ist eine Dreieinigkeit und der Heilige Geist ist genauso eine Person und genauso Gott wie Jesus und der Vater. Und das wollte man einfach in diesem Glaubensbekenntnis dann irgendwie nochmal klar machen. Also wer das irgendwie damals mitgebetet hat, hat auch gesagt, ich glaube, dass der Heilige Geist dazugehört, dass er ins Glaubensbekenntnis gehört und dass er ein Teil Gottes ist und hat damit auch ein ganz klares theologisches und philosophisches Statement abgegeben. Aber eigentlich gäbe es deshalb so viel über den Heiligen Geist zu sagen, weil die Erfahrung der Kirche eigentlich so vom Anfang an, so von den ersten Tagen an, als der Geist ausgegossen worden ist, auch ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun hatte und es von Anfang an eigentlich eine total abgefahrene, spannende, übernatürliche Sache gewesen ist und es im Grunde genommen noch nicht mal irgendwie erst in der Apostelgeschichte losgegangen ist, sondern Jesus hat schon viel darüber geredet, dass er den Heiligen Geist schicken wird, dass es sehr positiv ist für die Gemeinde, dass er selber nicht mehr da ist, weil er dann den Tröster schickt, das ist der Heilige Geist und weil mit seinem Kommen, also mit dem Kommen des Heiligen Geistes ein ganz neues Zeitalter anfangen wird, nämlich so dieses Zeitalter der Kirche. Und ich wollte ein paar Worte mal darüber verlieren, wie es mit der Ausgießung des Heiligen Geistes gewesen ist. Und mir ist so eins aufgefallen, was mir komischerweise noch nie aufgefallen ist, nämlich Jesus hat seinen Aposteln gesagt, okay Jungs, jetzt bleibt ihr mal hier in Jerusalem und wartet darauf, bis ihr mit Kraft aus der Höhe angetan werdet, bis der Heilige Geist auf euch kommt und dann geht's weiter. Und ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich war das eine ganz, ganz komische Aussage. Keiner von den Leuten wusste, was Jesus genau damit meinte. Keiner hatte jemals etwas gehört von einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Vom Alten Testament her konnte man so ein paar Menschen benennen, die dann mal mit dem Geist erfüllt worden sind und dann Lieder geschrieben haben oder in religiöse Ekstasen gekommen sind. Aber so dieses Ereignis, über das Jesus geredet hat, das hat es so in dieser Form noch gar nicht gegeben. Und dann dauert es ja auch noch so ein paar Wochen, bis dann der Heilige Geist gekommen ist. Und sie haben die ganze Zeit scheinbar versucht, so zusammen zu bleiben und zusammen zu beten. Und ich hätte in der Zeit total gerne mal Mäuschen gespielt, also wie ja auch so bei manchen anderen Geschichten, so im Neuen Testament, hätte total gerne mal gehört, worüber die Jünger sich unterhalten haben zu der Zeit. Und es waren nachher ungefähr 120, die darauf gewartet haben, dass diese Versprechung Jesu sich erfüllt. Und ich denke mal, wenn 120 Leute zusammenkommen, dann gibt es auch viele Gespräche und dann gibt es viele Spekulationen und auch Zweifel werden auch da gewesen sein, Erwartungen werden da gewesen sein. Und mich hätte es einfach mal total interessiert, worüber die sich abends dann beim Bier unterhalten haben, dass sie damals noch nicht getrunken haben, also die sich dann abends beim Wein darüber unterhalten haben. Dann wird wahrscheinlich der eine gesagt haben, ach, wer weiß irgendwie, ob das überhaupt noch kommt. Vielleicht hat Jesus da irgendetwas versprochen, aber konnte es dann doch nicht halten. Dann wird vielleicht der Nächste gesagt haben, so ja, boah, wenn der Heilige Geist kommt, dann stelle ich mir das irgendwie so vor, dass irgendwas total Abgefahrenes passiert und auf einmal sind alle Römer tot und Israel gehört wieder uns und Gott wird sein Reich aufbauen. Und ein anderer wird gesagt haben, ja, wer weiß, vielleicht hat Jesus das irgendwie so eher philosophisch gemeint. Vielleicht meinte er irgendwie, dass diese lange Warterei dazu führt, dass wir uns innerlich verändern und dann das Gefühl haben, dass wir andere Menschen geworden sind. Aber mit Sicherheit wird keiner genau vorausgesagt haben, was dann passiert ist, als der Geist wirklich kam. Und dann passiert es, er erwischt sie eiskalt, indem er auf einmal dann an einem Tag kommt. Pfingsten verbrachten die 120 Gläubigen zusammen. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das Haus. Etwas, das aussah wie Feuerzungen, erschien ihnen und setzte sich auf jeden von ihnen. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, die ihnen der Heilige Geist eingab. Also die haben einfach das gemacht, was sie die ganze Zeit gemacht haben, waren wieder einmütig da zusammen und haben gewartet und gebetet. Und auf einmal klingt das, als ob es anfangen würde zu brausen. Vielleicht so ein bisschen wie, wenn man hört, so im, dass das Regen kommt und dass da irgendwie ein Sturm dahergeht. Und sie können das irgendwie erstmal gar nicht einordnen, weil sie sind ja drinnen, haben vielleicht das gerade mal irgendwie noch die Fenster zugemacht oder sowas, oder aufgelassen. Aber eigentlich sind sie ja drinnen und können sich das gar nicht erklären, was da jetzt irgendwie anfängt zu brausen. Und es kommt ein Sturm direkt aus dem Himmel oder vom Himmel her, was ich so auslege, wie das da sichtbar irgendwie durch diesen Sturm und wie der Himmel dann in die Welt der Jünger gekommen ist, und wie das da etwas gekommen ist, was nicht von dieser Welt war, was man auch nur so ein bisschen beschreiben konnte, aber nicht genau sagen konnte, wie es genau war. Aber da kommt auf einmal irgendwie etwas vom Himmel herab direkt in das Leben der Jünger und erwischt sie total. Und es hört auch nicht nur auf damit, wie dass es anfängt zu brausen und dass auf einmal ein gewaltiger Sturm das Haus erfüllt, sondern es geht auch noch weiter und es erscheint etwas, was aussieht wie Feuerzungen. War kein richtiges, echtes Feuer, es hat offenbar nicht die Bude verbrannt, wo sie da gebetet haben, aber es war etwas, das sah aus wie Feuerzungen und es war auf ihnen drauf. Und ich schätze mal, dass das auch für den einen oder anderen Witz gesorgt hat, wenn sie sich dann so gesehen haben, so gegenseitig. Und sich sehr gewundert haben natürlich darüber, was sie da jetzt auf dem Kopf hatten. Unglücklicherweise gibt es keine Bilder davon, wie das ausgesehen hat, aber ich habe mal so ein bisschen Zeit in die Recherche verbracht und habe eine Statue gefunden aus der Zeit, wo einer der Apostel abgebildet ist hier mit seiner Feuerzunge und den stelle ich da einfach mal hin. Ungefähr so wird es ausgesehen haben. Freitag schlug einer vor, dass die Tonsur daherkommt, dass da einfach eine Feuerzunge kreisrund die Haare verbrannt hat. Das weiß ich nicht, ob das so gewesen ist, aber ungefähr so stelle ich es mir vor. Um das mal aufzuklären, also natürlich habe ich das jetzt hier nicht irgendwie nach langer Recherche irgendwo besorgt, sondern wir haben das mal in einem Asialaden gekauft und können uns auch bis heute nicht erklären, warum dieser Apostel den Namen Mars hat. Also keine Ahnung. Das Namensschild ist Mars, aber wir sagen eigentlich immer Petrus zu ihm. Also ungefähr so wird es ausgesehen haben. Und dann werden sie auf einmal noch erfüllt vom Geist Gottes und fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Also in Sprachen, die sie nie gelernt haben, die teilweise wohl sogar so ausgesehen haben, dass andere Menschen sie verstanden haben. Also haben sie scheinbar in der Sprache von anderen auch noch geredet. Und als Petrus dann seine Pfingstpredigt hält, wird er von allen verstanden. Obwohl die Stadt Jerusalem gerade zu dem Zeitpunkt extrem voll war. Pfingsten war ein hohes jüdisches Fest und es kamen also Leute aus allen Teilen des Landes und die werden alle unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und jetzt fängt Petrus an zu predigen und jeder versteht ihn. Total verrückte Geschichte, aber vielleicht auch nicht ganz so verrückt, denn es gibt ja heute noch auch aus der Mission massenhaft Geschichten, wo jemand Volksstämme versucht zu missionieren und die Sprache noch gar nicht kann und einfach auf Deutsch oder Englisch redet und da verstanden wird. Also da ist ja bis heute hin auch einiges Material, was man da verwenden könnte, um das zu verstehen. Und dann passiert aber auch noch etwas Inneres. Und das fasziniert mich eigentlich am Pfingsten fast noch mehr. Nämlich die Leute, die da sind in diesem Obergemach und da beten und auf den Heiligen Geist warten, werden total verändert. Auf einmal werden aus Leuten, die vorher unsicher waren und nicht wirklich geglaubt haben, keine Freimut hatten, werden auf einmal Leute, die total mutig sind. Und das beste Beispiel ist sicherlich Petrus, der vor noch gar nicht so allzu langer Zeit Jesus noch verraten hatte, obwohl er noch nicht mal irgendwie um Leib und Leben fürchten musste. Und da ja seitdem irgendwo in der Kirchengeschichte auch immer irgendwie auch als etwas zauderhafter, ängstlicher Typ bezeichnet wird, obwohl er ja gleichzeitig auch jemand war, der immer eine große Klappe hatte. Aber jetzt, kaum kommt der Heilige Geist auf ihn, hält er eine total mutige Predigt. Und der Mann ist so umgekrempelt, dass er bereit ist, das Evangelium zu predigen bis an die Enden der Erde und nachher sogar den Märtyrertod zu sterben und selber gekreuzigt wird, laut kirchengeschichtlichen Quellen, allerdings mit dem Kopf nach unten. Also da ist offenbar irgendwie etwas in diesen Leuten passiert. Und deswegen meine ich mir, dass Pfingsten einfach eine extrem wichtige Sache ist und dass der Heilige Geist irgendwie das eigentlich ist, was Glaubensgewissheit in uns weckt und dass es nicht in erster Linie das Osterwunder ist, so die Auferstehung, sondern dass es in erster Linie eigentlich ist, dass der Heilige Geist uns unseres Glaubens gewiss macht und uns mit Mut ausstattet. Und ich habe mal ein Zitat dazu mitgebracht von einem jüdischen Religionswissenschaftler, also jemand, der kein Christ war, der nicht gläubig war, der also auch nicht mal im jüdischen Sinne gläubig war, sondern wahrscheinlich eher so dem Atheismus zuneigte und der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie das eigentlich sein konnte, wie das aus diesen verängstigten Leuten dann etwas geworden ist, eine Missionsgesellschaft geworden ist, die das Evangelium wirklich buchstäblich über das Römische Reich verteilt hat, von dem man davon ausgeht, also bei Thomas, wie das da möglicherweise bis Indien gekommen ist. Und für ihn war das eines der großen ungeklärten Rätsel. Und das ist bei vielen Religionsforschern so, dass sie sagen, so eigentlich, wenn wir drüber nachdenken und wenn wir alles irgendwie zu Ende entmythologisiert haben, dann bleibt immer noch diese große Frage da, wie es sein konnte, dass das Christentum sich auf diese Weise ausgebreitet hat, wenn nichts passiert ist. Und damit kommen sie dann indirekt ja schon auch wieder fast zu der Feststellung, dass wahrscheinlich doch etwas passiert ist. Und Pinchas Lapid schreibt hier, allen legendären Verschönerungen zum Trotz bleibt in den ältesten Berichten ein erkennbar historischer Kern übrig, der sich einfach nicht entmythologisieren lässt. Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten und kläglich versagten, plötzlich über Nacht eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft sich verwandeln konnten, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Für eine Sekte, eine Schule oder einen Orden hätte vielleicht eine Einzelvision genügt, nicht aber für eine Weltreligion, die dank dem Osterglauben das Abendland erobern konnte. Also für ihn ist das so, ja, die schwierige Frage an Ostern, aber ich glaube auch nach Ostern und selbst bei der Auferstehung gab es noch genug Zweifel und die hat letzten Endes erst Pfingsten geklärt, weil in Pfingsten so diese Gegenwart Gottes dann auch auf einmal bei ihm war. Und seitdem schätzt die Kirche und auch wir an dem Kommen des Heil oder am Heiligen Geist zwei verschiedene Sachen. Ich nehme mal eben meinen Apostel da weg, ja? Ich würde dir gern was anderes geben, aber ich habe gerade nichts. Also es sind zwei Sachen und ich habe jeweils kurze Verse dafür. Und zwar ist ein inneres Wirken und ein äußeres Wirken des Geistes. Und das Innere beschreibt Galater 5, 22 folgendermaßen. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So zu leben kann kein Gesetz verbieten. Also glauben wir, dass der Geist Gottes etwas innerlich an uns bewirkt, dass es unseren Charakter ändert. Und wenn ich mich so im Publikum umgucke, dann sehe ich doch einige Leute, von denen ich weiß, wo sie hergekommen sind und wo sie jetzt sind und bin auch sehr dankbar, dass dieses Werk des Heiligen Geistes tatsächlich funktioniert und weiß, dass einige von uns sich ja wirklich 180 Grad gedreht haben und irgendwie aus Leuten, die vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch ziemlich fies gewesen sind, etwas Gutes geworden ist und dass einfach Gottes Geist da etwas getan hat. Jetzt kann man die Frucht des Geistes unterschiedlich übersetzen. Also wenn ihr mal in andere Bibelübersetzungen reinguckt, dann werdet ihr feststellen, also Liebe steht immer da. Das kann man auch, wie das griechische Wort, kann man nicht anders übersetzen. Aber so einige von den anderen Sachen kann man total unterschiedlich übersetzen. Aber es kommt eigentlich immer wieder das Gleiche raus, nämlich wenn Gottes Geist in uns ist, dann wird er uns verändern. Dann werden wir nicht mehr die gleichen sein über einen gewissen Zeitraum, wie wir früher gewesen sind, sondern wir werden uns verändern. Ich bin sehr froh darüber und würde mir wünschen, dass es noch mehr Menschen gibt, die da jetzt auf diese Weise anfangen, mit Gott zu leben und verändert werden. Denn seit wir in diese etwas größere Stadt Remscheid gezogen sind, stellen wir das immer wieder fest, dass die Frucht des Geistes überall fehlt, an allen Ecken und Enden. Und dass wir zum Beispiel beim Autofahren uns sehr wünschen würden, wenn es mehr Freundlichkeit gäbe und mehr Geduld gäbe und nicht immer vor unserem Fenster gehupt wird, was eigentlich den ganzen Tag über passiert. Und ich habe noch nie so viele aggressive Autofahrer eigentlich erlebt, wie jetzt seit ich hier wohne. Und früher war es schon fast das reine Paradies dagegen, aber so hier gibt es so viel Stress irgendwie allein, irgendwie so durch den Straßenverkehr, weil Leute irgendwie 5 Sekunden vorher zu Hause ankommen wollen und nicht bereit sind, aufeinander zu warten und Leute anhupen, die rückwärts einparken wollen. Und es ist irgendwie total schrecklich. Und bin ich total froh, dass es jetzt auch irgendwie Leute gibt, die da verändert werden und dass ich auch bei mir selber eine deutliche Zunahme von Geduld und hoffentlich auch Freundlichkeit wahrnehme und mich da nicht so reinziehen lasse. Jetzt habe ich aber beim Vorbereiten mich gefragt, ja, stimmt das denn überhaupt? Und es war so fast das erste Mal eigentlich, dass ich mich das gefragt habe. Und ich habe an so viele Leute gedacht, die zwar mit Gott unterwegs sind oder die in der Kirche sind und die total unverändert sind und überhaupt keine positiven Menschen sind, sondern richtige fiese Möppe sind. Und davon sind mir einige eingefallen. Und dann ist es auch nicht so, dass sie immer am Anfang jetzt des Evangeliums standen, sondern dass das auch irgendwie teilweise Leute sind, die sind 70 Jahre alt, 60, 80 Jahre und sind eigentlich wie total fies und sind hart innerlich und haben eine Menge Bitterkeit da. Und Humor ist sowieso ein Fremdwort bei ihnen und sind irgendwie total unentspannte Leute eigentlich und sehr negativ. Und ich nehme wenig Charakterveränderung da wahr. Und meine Erklärung dafür ist, dass diese Verheißung ja den Leuten gilt, die wirklich Jesus nachfolgen, dass es aber auch ohne weiteres möglich ist, so einer Idee nachzufolgen. Und dass in vielen Gemeinden, wo es dann auch gesetzlicher zugeht, dass so eine Idee des guten Lebens da ist, dass eine Vorstellung davon da ist, wie man sich jetzt als Christ verhalten sollte, wie man als Christ sein sollte. Und dass man eher dieser Idee nachfolgt als dem auferstandenen Jesus. Und dann passiert es natürlich, dass man auch nicht nur da ankommt, wo man eigentlich ankommen sollte, sondern es kann sein, dass dann der Charakter völlig unverändert bleibt, dass man eigentlich eher härter wird, als man das in normaler Entwicklung gemacht hätte. Aber ich glaube, da wo es wirklich darum geht, Christus nachzufolgen, ist das total unmöglich, irgendwie nach einer gewissen Zeit immer noch so verbiestert zu sein wie früher. Und dann die zweite Sache, auch da könnte man wieder unheimlich viel drüber reden. Nämlich Paulus sagt, der Heilige Geist ist nicht nur einfach gekommen, sondern er hat auch noch ein Gastgeschenk mitgebracht oder mehrere Gastgeschenke, nämlich in Form seiner Gaben. Und er spricht darüber, dass wenn der Heilige Geist da ist, dass es auch einige übernatürliche Dinge gibt, die passieren, einige übernatürliche Befähigungen gibt, die er gibt. Dass es aber auch möglich sein kann, dass er einfach eine ganz normale Befähigung benutzt und etwas da drauf tut und die auf diese Weise dann nochmal irgendwie göttlich inspiriert. Und davon handelt sehr prominent der 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und hier steht, es gibt verschiedene Gaben, aber nur einen Geist. Und es gibt unterschiedliche Dienste, aber nur einen Herrn. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 5. Und dann listet Paulus einiges darüber auf und wir haben auch schon über vieles geredet und deswegen ist es, glaube ich, auch okay, wenn ich das jetzt einfach mal so abkürze. Also er listet dann vieles davon auf und erzählt, auf welche Weise der Geist Gottes sich jetzt ausdrücken kann in Diensten, indem er manchen Leuten Erkenntnis gibt, irgendwie, was ja auch bestimmt viele erlebt haben, dass ihr über irgendeinen Punkt betet und auf einmal so, okay, da kommt irgendwie quasi von außen die Erkenntnis in euch rein und ihr versteht's. Oder manche Leute, die in neuen Sprachen beten, wie die Menschen da in der Apostelgeschichte auch. Und was auch irgendwie eine total übernatürliche Sache ist. Aber es ist eben auch manchmal so, dass es nicht nur diese übernatürlichen Sachen sind, sondern dass auch so Talente, die man sowieso schon hat, Dinge, die man ohnehin schon kann, der Heilige Geist draufkommt und das irgendwie nochmal zum Positiven verändert oder so eine Extraportion drauf gibt. Und da ist für mich irgendwie immer so, dass das Beispiel Musiker, also wahrscheinlich können wir viele andere Beispiele auch noch wieder zu nennen, aber bei Musikern fällt mir das immer total auf, dass es ein unheimlicher Unterschied ist, ob jemand ein Anbeter ist und dann Musik im Gottesdienst macht oder ob jemand einfach nur ein Musiker ist, der Musik macht. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt einfach nur ein Musiker ist, nicht, dass man, so, dass man mich da missversteht. Aber es gibt einfach Leute, die können unheimlich gut Gitarre spielen oder was auch immer, aber machen das nur so aus sich selbst heraus. Und ich meine, dass man es echt definitiv merkt. Also ich habe so viel Lobpreis mitgekriegt, wo es einfach gar nicht mehr um Gott ging und bloß noch um die eigene Gabe. Und es hat mich so gelangweilt. Und ich bin auch so oft aus solchen Gottesdiensten wieder rausgegangen, weil ich das schrecklich fand. Und ich habe genauso irgendwie so oft irgendwie auch Gottesdienste erlebt, wo jemand war mit dem Herz für Gott und wirklich angebetet hat. Und dann war es egal, ob das ein schlechter Musiker war oder ein guter. Und teilweise waren sogar irgendwie die schlechten Musiker irgendwie noch mehr irgendwie am Herzen Gottes dran. Und es hat mich wesentlich mehr bewegt, da mit ihnen zusammen zu sein, als mit den einfachen Profis. Von daher möchte ich da auch jetzt keinen Unterschied machen. Und das wird ja manchmal irgendwie gemacht, auch wenn das, glaube ich, keiner predigt. Aber manchmal oder ziemlich oft sogar irgendwie kommt es dann zu so einer Trennung, dass man sagt, so ja, es gibt die geistlichen Gaben, die sind total super. Und es gibt irgendwie so die natürlichen Gaben, die sind auch nicht schlecht. Und dann kommt so diese Teilung und man sagt, boah, ein Prediger ist irgendwie total super. Irgendwie, der muss ja von Gott irgendwie voll geliebt sein. Irgendwie jemand, der prophezeien kann, ist irgendwie total super. Irgendwie, der hat so eine tolle Gabe. Aber jemand, der Klos putzt irgendwie, der ist so ein bisschen in der zweiten Liga vielleicht. Oder jemand, der Technik macht. Und das ist total falsch. Und ich will dieses Denken echt total gerne rauskriegen. Ich hoffe, dass das bei uns nicht mehr da ist, dass man jetzt, dass wir uns nicht gegenseitig vergleichen und sagen, der ist irgendwie toller als ich, denn darum geht's ja überhaupt nicht. Und manches Mal ist im Gemeindebau sogar die natürlichen Gaben wesentlich, wesentlich wichtiger als so diese übernatürlichen Heiliggeistgaben, denn letztlich scheitert man öfter daran, dass Finanzen nicht ordentlich gemacht werden, als dass schlecht gepredigt wird. Und das merkt man irgendwie auch ganz schnell, irgendwie, wenn so ein paar Steuererklärungen falsch sind und dann auf einmal das Finanzamt da ist und einen für die letzten 3 Jahre schätzt und die Gemeinde daran pleite geht, dann ist es auch wie total egal, ob man noch einen super Prediger hat oder nicht, weil der hat einfach kein Mikrofon mehr, mit dem er predigen kann. Und deswegen würde ich schon fast irgendwie für diese Leute irgendwie mehr beten irgendwie als für diese vermeintlich cooleren Sachen, weil das braucht man definitiv auch, oder? Also es gehört auf jeden Fall beides zusammen und beides ist von unserem Gott gewirkt. Ja, da fällt mir jetzt wieder ein, dass es eine sehr nüchterne Predigt war. Alex sagte sowas auch wie Freitag, und das wäre ja ungewöhnlich. Und es ist auch tatsächlich so. Also normalerweise hat man ja so einen Reflex, wenn man Heiliger Geist liest. Irgendwie, da muss man ja irgendwie gleich etwas total Motivierendes und irgendwie viele Zeugnisse predigen. Aber ich dachte so, diese Sichtweise ist auch mal nicht schlecht, weil es dann auch einfach wiederum geht, was uns verbindet mit allen anderen auch. Und in jeder Gemeinde und in jeder Kirche wird mehr oder weniger mal das eine Wirken des Geistes betont und mal das andere Wirken des Geistes. Und dieses Wissen darum, dass Gott sich hier offenbart hat, uns erfüllt hat, ist etwas, was uns mit jeder anderen Gemeinde auf dieser Welt auch verbindet. Alex, hatte ich am Freitag noch irgendeinen Punkt? Oder hatte ich ein gutes Ende? Okay, ich hatte kein gutes Ende. Ich habe jetzt auch schon wieder kein gutes Ende. Aber ich denke auch, wir können ja noch ein bisschen beten. Also das ist ja schon irgendwie so ein Thema, irgendwie, das uns ohnehin ja auch sehr beschäftigen sollte. Wenn Gottes Geist da ist und Gott spürbar macht, dann lasst uns da doch noch mal ein bisschen Zeit nehmen, das auch nicht nur theoretisch zu beleuchten, sondern auch in die Praxis umzusetzen. Und lasst uns doch einfach noch mal ein bisschen beten. Daniel, kannst du ein bisschen, genau. Ich würde dann auch auf die Uhr gucken. zum Abschluss wollte ich ja noch was erzählen.
So, hallo, ich habe noch ein kleines Zeugnis, ich habe das Freitag schon mal erzählt. Und es wissen ja ein paar Leute, dass ich eine Arbeitsstelle hatte und der hat mich leider über den Tisch gezogen. Ich habe mein Geld nicht gekriegt. Ich meine, es war halt nur ein Minijob. Es fehlten halt 188 Euro, die ich auch bis heute nicht gekriegt habe. Und ich bin jetzt umgezogen. Ich wohne jetzt 5 Minuten hier vom Kultschock seit gestern. Das Problem ist halt, wenn man umzieht, sind 188 Euro verdammt viel Geld. Naja, jedenfalls mein Leben, das ging halt so weiter. Und dann war letztes Wochenende Freitag sind wir halt nach dem Gottesdienst zu McDonald's gefahren. So, und ich hatte eigentlich keinen Bock so, aber der Thomas Bühl meint, ja, komm, fahr mit. Und der Thomas ist ja, Thomas hat ja eine Frau, der Thomas musste mit. Und ja, kleiner Scherz. Und dann sind wir halt zu McDonald's gefahren, dann hatte ich ein total schönes Gespräch mit der Nora. Und ich glaube dann halt so im Nachhinein, dass Gott durch die Nora zu mir gesprochen hat. Wir haben halt so über Freizeitbeschäftigung geredet und ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut. Die Nora meinte halt so, wie wär's mal, wenn du ein Buch liest? So, ja, habe ich schon mal, so Asterix und Obelix. Und ja, jedenfalls, dann kam halt das Wochenende, dann kam der GEMA und nach dem GEMA war ich dann halt zu Hause mal noch von dem GEMA total geflasht irgendwie und saß dann irgendwie zwischen Lindenstraße und den Simpsons und hab dann so an die Worte gedacht von der Nora und stell mich vor meinem Bücherregal auf und finde in dem Bücherregal ein Buch über Berufung und hab dann angefangen, da drin zu blättern und zu lesen. Auf einmal, weiß ich nicht, fuckte mich irgendwas und ich habe dann die ganze Woche mit diesem Buch gearbeitet. Also auch im Blog und Schreiben und habe gelesen und gelernt, Bibel gelesen, drüber gebetet so. Und dann kam halt Mittwoch so und ich wollte Mittwoch halt in meiner alten Wohnung weitermachen, Tapeten abmachen so. Und dann habe ich das Spülmittel halt nicht gefunden, weil ich wollte mir halt Spülwasser machen, damit die Tapeten besser abgehen. Und dann halt schon wieder total irgendwie, ja scheiße, wo ist das Spülmittel? Ich habe halt wahrscheinlich die alten Tapeten in den Müllsack gepackt und das Spülmittel war halt dazwischen. Ja, Monatsende, kein Spülmittel, super. Dann sagt Gott zu mir, zieh dich an, geh in die Stadt. Ich so, was soll ich in der Stadt? Da sehe ich dann irgendwas und habe kein Geld und ach, ich habe keinen Bock. Und dann habe ich aber durch das Buch, wo ich mit am Arbeiten bin, halt gelernt, dass es halt ganz wichtig ist, Gott gegenüber gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen halt. So, ich mich angezogen, gehe in eine Stadt. Auf dem Weg in die Stadt sagt Gott zu mir, geh zur Sparkasse und guck auf deinem Konto. Ich weiß sowieso, dass da kein Geld drauf ist. Was soll das? Geld kommt sowieso erst freitags. Ja, ich gehe zur Sparkasse, guck auf mein Konto. Da sind auf meinem Konto 180 Euro. So, das ist halt so eine Nachzahlung von der LVA von 2012. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, die Kohle in meinem Leben noch zu sehen. So. Und ja, das ist... Ich war dann irgendwie total voller Freude. Ich hätte am liebsten die ganzen Menschen immer Lesenter umarmt und gesegnet und hatte da voll den Frieden drüber, war auch total geflasht. Und es ist halt total wichtig, wenn man eine Krise hatte, so, das sind also die Sachen, die ich jetzt auch durch dieses Buch diese Woche gelernt habe. Es gibt halt in der Bibel, da habe ich auch jetzt durch dieses Buch gelernt, durch die Bibel lesen, es gibt in der Bibel halt so viele Glaubenshelden, die halt irgendwie voll die Krisen hatten, wo es total... erstmal im Leben total beschissen aussah und die aber gesagt haben, ich nehme das halt nicht an, ich gebe die Sorgen, gebe ich halt ab, steht da auch irgendwo in der Bibel, ich bin halt nicht so bibelfest, ich weiß die Stelle jetzt nicht. Und man soll halt auf jeden Fall das, was halt nicht mit Gott ist, soll man abgeben, man soll Gott vertrauen und man soll Gott vor allen Dingen ganz wichtig Gott gegenüber gehorsam sein. Und ja, ich habe das halt irgendwie gemacht und ich habe Gott vertraut und ich habe gesagt, wir packen das schon irgendwie. Und vor allen Dingen, ich bin halt gestern umgezogen und kurz vor dem Umzug kommt die Kohle, die ich auch echt dringend brauche. Und vielen Dank Gott, vielen Dank, ich finde das echt total geil. Amen. Ja.